Guten Morgen, Werner.
Ja, guten Morgen, Christian.
Ja, herzlich willkommen zu Folge 13 mit Werner und Christian, der Podcast.
In deiner Kemenate, Christian.
Ja, genau.
Triffst du mich an auf dem Sofa, gelümmelt.
Gelümmelt.
Wie ein Schelm mit dem Schalk im Nacken.
Also sitze ich hier. Ihr merkt schon, also ich bin tatsächlich inzwischen großer Lanz- und Precht-Hörer geworden. Und das hat bei mir so ein bisschen Ruhe jetzt reingebracht in dieses Podcast-Spiel.
Dieses Hektische fällt weg.
Genau.
Also zu Recht.
Es ist jetzt Folge 13. Und ich finde, da müssen wir auch langsam anfangen, ein bisschen erwachsen zu werden.
Das finde ich sehr gut, Christian.
Ja, wir sind heute hier zusammen auf St. Pauli wieder. Nicht wie geplant telefonisch, sondern wir haben uns persönlich getroffen.
Hatten eigentlich alles probiert, das telefonisch wieder hinter uns bringen zu können.
Genau.
Jetzt.
Du hast ja auch ständig angerufen, aber.
Trifft es. Wenn du jetzt noch den Joke von dem DJ, den du angerufen hast, aber er hat aufgelegt, bringst, Christian, dann.
Solche Dad-Jokes mache ich nicht, dafür bin ich einfach zu jung.
Da war schon der nächste. Ja, Christian, wie geht's dir?
Ich bin ultra müde gerade im Moment. Ich hatte gestern langen Musikvideodreh mit Lord of Lost, worüber ich jetzt aber noch leider noch gar nicht reden darf, wofür, das kann ich dir nachher erzählen.
Okay, das interessiert mich, also wenn du es hier nicht erzählst, musst du mir das später auch nicht erzählen, das ist eigentlich egal. Ja, okay. Gut, du hast gearbeitet, was weiter?
Genau, und ich weiß gar nicht warum, man macht ja bei so einem Videodreh gefühlt nicht viel, aber trotzdem ist man einfach, ich weiß nicht, ob du es kennst, man ist danach einfach arschmüde.
Kennst du dieses Interview von Philipp Lahm, wo sie ihn gefragt haben, was er am wenigsten von seiner aktiven Fußballkarriere vermisst? Und er sagt, das Warten. Du wartest auf Training, du wartest auf Mittagessen, du wartest, dass der Mannschaftsbus dich abholt, du wartest, dass der Masseur für dich Zeit hat. Also du wartest so viel. Und das ist eigentlich auch Musikerkarriere, ne? Du sitzt den ganzen Tag auf diesem Festival rum. Wenn du unseren Status hast, bauen irgendwelche schlecht bezahlten Leute für dich auf. Bauen schlecht für dich auf. Ja. Und dann gehst du auf die Bühne und hältst diese Schleife des Schlechten aufrecht, indem du da irgendeine mittelmäßige Performance hinlegst. Dann steigst du wieder in diesen Bus und wartest eigentlich, bis du da bist.
Aber mittelmäßig ist im Vergleich zu schlecht dann ja schon mal outstanding.
Outstanding, ne? Ja. Ja, push it to the Mittelmaß war ja unser Motto immer.
DJ Durchschnitt featuring MC Mittelmaß.
Okay, also du hast gearbeitet, du bist müde.
Ich bin jetzt einfach gerade nur arschmüde. Ich habe auch gerade, bis du geklingelt hast, kurz noch auf der Couch eine halbe Stunde geknackt. Aber ansonsten geht's mir total gut, weil es ist warm, ich liebe Sommer. Und es ist kurz vor Schulsommerferien, es ist jetzt noch anderthalb Wochen. Also Hamburger Sommerferien, es ist jetzt noch eine Woche Schule. Und dann fahre ich einfach viel in Urlaub. Es gibt nur eine so eine Festivalrutsche zwischendrin. Und dann einfach Urlaub. Und deshalb geht's mir gut. Ich freue mich total.
Das klingt wunderbar.
Und du? Wie geht es dir?
Also Thema Urlaub.
Du warst ja gerade.
Christian, ich habe so viele Sachen jetzt auf diese Frage zu antworten. Erstmal, ich gehe gerade durch die Straße und ich höre zwei Schweizer Damen an mir vorbeigehen. Und ich muss immer ein bisschen lachen, weil die Leute müssen sich das mal vorstellen, diese Straße, in der wir hier auf St. Pauli sind, also hinter der Reeperbahn, ist jetzt nicht unbedingt die prominenteste Straße, oder? Um sich irgendwie als Tourist durchzubewegen. Es ist, hier wohnen ein bisschen eher die Locals, würde ich sagen. Und es hat mich sehr gefreut, da dieses Schweizerdeutsch zu hören, weil es immer für mich so direkt die Erinnerung an Solothurn und an diese kleine barocke Stadt irgendwie hervorholt. Und ich denke so, was macht ihr hier? Ihr habt euch verlaufen. Ihr Süßen, seht mal zu, dass ihr schnell.
Man vergisst, dass man hier wohnt, dass das totaler Touri-Hotspot ist. Ne?
Ja, so gesehen. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, ich war ja sehr lange im Urlaub und komme jetzt wieder und es gibt ja immer dieses, boah, mein Akku ist aufgeladen. Und ich denke so, nein, ich war ja 4 Wochen am Ende im Urlaub, eine Woche wandern und 3 Wochen in der Türkei. Und ich habe gemerkt, ich habe auch nichts gemacht. Ich habe wirklich nichts gemacht. Ich habe tierisch viel gelesen. Ich lag rum, habe gebadet, habe mit meiner Tochter gechillt, war essen und habe Sport gemacht. Sonst habe ich nichts gemacht. Und ich habe gefühlt zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder gelebt, ohne irgendwie an Musik groß zu denken. So, ich habe natürlich meinen, man hat ja so seinen Kram, den man ein bisschen abarbeiten muss. Das habe ich gemacht.
Und das, ich habe schon geguckt, eure Views auf YouTube sind doch weniger geworden.
Deswegen.
Es ist jetzt so ins Minus gegangen.
Es sind Minus-Views geworden. Und darauf bin ich sehr stolz, weil es den Existenzialismus, den meine Person jetzt auch in nächster Zeit leben und ausstrahlen will, weiter betont. Und ich habe so gemerkt, ich habe echt seit vielen Jahren einfach gar nicht mehr richtig einfach nur vor mich hingelebt. Und das war so geil und ich habe gemerkt, ich will davon viel, viel mehr haben. Und ich habe überhaupt keinen Bock auf Arbeit. Ich habe wirklich, also mein Akku ist aufgeladen, kann sein, aber ich bin echt so, Digga, also ich kann das nur unterschreiben, was du sagst. Ich will Urlaub machen, ich will noch viel mehr Urlaub machen.
Von wegen, du hast jetzt Blut geleckt und hast das Gefühl, du willst jetzt noch mehr, oder bist du gestresst aus dem Urlaub gekommen und sagst, du brauchst Urlaub vom Urlaub?
Null gestresst. Ich bin so entspannt und ich merke, ich will mehr Urlaub.
Ja, okay.
Ich will jetzt, ich habe auch schon einiges in Planung. Ich will nochmal wandern gehen mit den Jungs. Ich will nach Italien nochmal. Ich will in die Schweiz nochmal. Ich will an die Westküste der USA. Ich habe viel vor. Und dann kommt natürlich Pat und sagt so, ja, wie ist es denn jetzt mit Musik und wann geht's weiter? Und ich so, Bro, ich habe keine Ahnung. Scheiß mal drauf. Und das tut wirklich sehr, sehr gut. Dazu kommt so eine...
Du hast ja auch jetzt einen Podcast, das ist ja, das reicht ja.
Also geldmäßig muss ich mir mit diesem Podcast eh keine Sorgen mehr machen.
Gar keinen Fall. Ne? Ja.
Und dann, genau, habe ich aber so eine Melancholie, die irgendwie auch ein bisschen in den letzten Wochen mitschwingt. Und ich weiß nicht, das kennst du bestimmt so Momente, wo man zum Beispiel irgendwie am Wasser sitzt und einen Sonnenuntergang sieht und... kennst du, wenn Sachen dich so überrollen, so alltägliche Sachen, die aber so schön sind?
Ja, klar.
Und ich habe, da musste ich ein bisschen, ich glaube, das habe ich hier auch schon mal erzählt, an das Buch Narzisst und Goldmund denken, wo Narzisst der Kopfmensch, Goldmund der ja von seinen Lüsten und vom Leben getriebene Mensch, dann kurz vor seinem Tod daran denkt, dass die Vögel und die Forellen im Bach und die Vögel, das Zwitschern, dass der Wechsel der Jahreszeiten und so weiter, dass das alles irgendwann jetzt, wenn er geht, ohne ihn stattfindet.
Und ist das so ein bisschen Weltschmerz?
Naja, es macht eher so eine Weltsehnsucht, weißt du? Und das habe ich in letzter Zeit ganz oft, dass ich so denke, Wahnsinn, ja, keine Ahnung, wie viele Sommer hat man noch? Also, ne, das sind so Geschichten, man merkt so die Endlichkeit, gerade wenn man irgendwie auch in den letzten Jahren Leute verloren hat. Und dann lese ich parallel ein Buch, das heißt Marseille 1940, die große Flucht der Literatur.
Genau, hast du, glaube ich, schon letztes Mal drüber erzählt, ne?
Ich weiß nicht. Kann sein. Auf jeden Fall handelt das davon, ne, die Nazis haben Frankreich echt so überrollt. Der Panzerkrieg, also die dachten immer, ey, die müssen noch mal Pause machen. Aber die Nazis waren die Ersten, die ihre Soldaten komplett auf Drogen gesetzt haben. Pervertin hieß, also eine Pervertin passt auch irgendwie zu dem, was die gemacht haben.
Ja.
Und die haben halt einfach keine Pause gemacht und haben Frankreich überrannt und dann sind die ganzen Exilanten, also die ganzen Intellektuellen und Wissenschaftler, die gegen die Nazis vorgegangen sind, also gegen sie veröffentlicht haben, gegen sie gesprochen haben, die halt 1933 mit Hitlers Machtergreifung alle aus Deutschland abgehauen sind und dann später aus Tschechien und so weiter und so fort. Die waren halt in Frankreich und die versuchen dann halt zu fliehen, irgendwie es Übersee zu schaffen und Frankreich wird dann geteilt, dann hast du im Süden diese quasi nicht besetzte Zone, das Vichy-Regime, die auch, aber ja, mit den Nazis zusammenarbeiten und später auch gegen Juden vorgehen und so weiter und so fort. Und dann hast du diese weltberühmten Dichter und Denkerinnen, die nur noch mit dem, was sie haben, an den Kleidern irgendwie aus irgendwelchen Internierungslager, weil die Franzosen haben die dann auch in Internierungslager gepackt, erstmal alle, flüchten über Landstraßen nach Marseille, ihr Manuskript, was wichtiger als ihre eigene Person für sie ist, am Leib tragend und mit allen Mitteln versuchen, ihr Leben und das Leben ihrer Liebsten irgendwie in Sicherheit zu bringen. Und das ist, man, ich sitze da bei diesem Buch und das ist unglaublich gut und spannend auch geschrieben und ich bin echt so, ich werde so emotional und finde es auch immer wieder erstaunlich, wie so die dunkelsten Zeiten auf der einen Seite das Schlechteste im Menschen hervorbringen,
ja,
und auf der anderen Seite das Großartigste. Und du hast einfach da Menschen, da ist ein Amerikaner, der Arian Fry heißt der, glaube ich, der aus den USA extra nach Marseille reist mit einer Liste von Intellektuellen. Also du musst dir vorstellen, in Frankreich ist die, Mann, ist die Weltspitze der Intellektualität gerade auf der Flucht. Ja. Also eine ganze Generation von den größten Intellektuellen, die Europa zumindest hervorgebracht hat, ist auf der Flucht und wird verfolgt, weil das ist das, was Faschismus macht. Er verfolgt die Andersdenkenden und die Intellektuellen. Ja. Übrigens etwas, was auch Russland erwartet. Ne? Also wie viele Intellektuelle sind da geflohen gerade, ja, und abgehauen. Das ist der Wahnsinn, ne? Und die sind alle auf der Flucht und der geht nach Marseille.
Das ist auch eine Form von Demografieveränderung. Also, ne? Das geht, da geht es ja nicht nur um alt und jung und Männlein und Weiblein, sondern eben auch verschiedene Akademikerstufen. Ne?
Ja,
also dass so ein Land halt gut gemischt ist.
Und das ist wirklich wahnsinnig, wie der dann diese Leute versucht da rauszuholen und super kreativ ist und Leute dafür gewinnt und wie so in Marseille so eine Struktur entsteht und was für selbstlose, mutige Menschen es einfach in diesen Zeiten trotzdem gibt. Und dann andere, die halt das Gegenteil sind, die kleine Denunzianten werden und an sich denken. Und das ist irgendwie, führt mich das immer wieder zu unserer Zeit, auch jetzt, ne, wo alle sich hassen, wo alle irgendwie wieder irgendwie ihre Landesflaggen rausholen. Deswegen, ich bin auch froh, wenn diese scheiß EM vorbei ist. Und weißt du, wir so in so Zeiten sind, wo so Nationalismus und Blödheit und Volk und Härte und Macht wieder so respektiert und geschätzt werden und du eigentlich denkst so, Leute, es ist das menschliche Leben ist so viel wert und es ist so viel wert, sich miteinander Mühe zu geben und aufeinander aufzupassen, aber es ist nicht die Zeit dafür gerade und das ist schon nimmt mich sehr mit.
Ja, da habe ich zwei Gedanken zu. Zum einen, wo du das ansprichst, wenn du sagst, ne, du guckst einen Sonnenuntergang an, dann bekommst du so eine Weltsehnsucht oder man beginnt so mehr über das große Ganze nachzudenken. Das erinnert mich immer an diesen Overview-Effekt, was Astronauten beschreiben, die zum ersten Mal die Erde sehen,
ja,
von außen.
Ja.
Und der Overview-Effekt besagt, dass in dem Moment eigentlich jedem, der das sieht, klar wird, wie klein und unwichtig wir sind.
Ja.
Und dass diese Probleme, die wir haben, die hier so unfassbar groß erscheinen, wie zum Beispiel der Kalte Krieg, der inzwischen wieder wesentlich wärmer ist und noch nie vorbei war.
Ja.
Dass das, wenn man sich das mal von außen anschaut und denkt, ey, hier ist dieser kleine blaue Planet irgendwie im Nichts, auf dem wir alle irgendwie leben dürfen für einen ganz, ganz kleinen Moment, was den kosmischen Kalender angeht, quasi nicht mal einen Wimpernschlag und man dann so ein Gefühl bekommt für das, was wirklich wichtig ist. Und natürlich war ich jetzt nicht im All und habe mir die Erde von außen angucken dürfen, aber wenn ich so am Strand liege und mir so ein Sonnenuntergang, ich bin nicht so der, ich liege nicht tagsüber am Strand und brate, sondern ja, ich bin auch so der Typ Sonnenuntergang und dann, wenn es dunkel wird und ich schaue in die Sterne oder schaue mir so einen Sonnenuntergang an, dann kann ich manchmal erahnen, was das bedeutet, diesen Overview-Effekt zu fühlen, auch wenn man von der anderen Seite in die Sterne schaut.
Ja, ja.
Und deshalb kann ich dieses Gefühl total gut verstehen. Und den anderen Gedanken, den ich gerade hatte, wo du sagtest, Marseille 1940, das Buch, was solche Zeiten, was ich, glaube ich, gerne lesen möchte, nachdem du mir das jetzt so empfohlen hast.
Ganz kurz, das ist die absolute Leseempfehlung, weil es dem Leser auch ein bisschen bewusst macht. Ich meine, das ist, weißt du, 1940, das ist 85 Jahre her. Das ist nichts.
Naja,
das ist nichts. Das ist auch ein Wimpernschlag. So.
Ja.
Und was da los war. Und das lässt alles so viel näher erscheinen auch. Und auch, was gerade passiert und wie geredet wird und wie die Leute miteinander umgehen und was für Regierungen gewählt werden oder nicht gewählt werden, aber an die Macht kommen.
Was ich eben meinte zu diesem dass solche Zeiten halt auch immer gute Sachen hervorbringen. Da musste ich jetzt gerade dran denken, wo ich dachte, okay, es gibt aber auch immer noch Leute in den jungen Generationen, die heranwachsen, die gerne darüber was lernen wollen. Ich kam deshalb drauf durch den Kindergeburtstag, oder man muss jetzt eigentlich sagen, jugendlichen Geburtstag von Mika.
Ach so, alles Gute nachträglich.
Ja, ich glaube, du hattest sogar schnullig gratuliert. Ach so.
Bitte nochmal.
Mach ich nochmal.
Kann so jungen Leuten, die in eine gute Richtung gehen, nicht oft.
Genau, der hat jetzt nachgefeiert, weil ne, ich war ja auf Tour an verschiedenen Wochenenden, Festivals und so, also haben wir das jetzt gemacht. Und die wollten halt so ein typisches, mit ein paar Freunden, so ein typisches, lass uns ein paar Videogames spielen und Filme gucken und alle übernachten und so lange aufbleiben, wie man will.
Geil.
Okay. Und haben die eine Liste zusammengestellt mit Filmen, die sie gerne schauen wollen. Und da war halt neben total viel unterhaltsamen Quatsch und irgendwie Sachen, wo ich auch dachte, ey, seid ihr vielleicht noch ein bisschen jung für, stand Schindlers Liste.
Was?
Ja, auf einem,
Alter,
von einem Geburtstag von einem 13-Jährigen. Dann habe ich auch gefragt,
wer hat das gesagt?
Die kamen da so zusammen drauf. Und da habe ich gefragt, wie kommt denn da drauf? Und dann meinten die so, ja, die denken, das wäre irgendwie, ist zwar brutal und so, aber das wäre irgendwie wichtig. Und dann meine ich so, pass auf, lass uns gerne auch mit deinen Freunden ein anderes Mal zusammentreffen. Oder wir gucken das zusammen. Der Film ist ultra brutal und ich rede nicht von Splatter brutal und so, sondern von, es ist seelisch brutal.
Emotional.
Der macht mit dir unfassbar viel. Und auch wenn da, keine Ahnung, wenn du erstmal denkst, ach, ist das nicht der eine aus Star Wars, das vergisst du ganz schnell, wenn du diesen Film siehst. Aber meine ich, es ist nach wie vor dein Kindergeburtstag und ich würde gerne, dass ihr dieses Wochenende mit Leichtigkeit genießt. Also 100%. Guckt irgendwas mit Puff und Peng und keine Ahnung, oder was Animiertes, was euch Spaß macht. Und da dachte ich so, krass, weil das eben ja auch so ein Film ist, der die Gräuel zeigt, aber eben auch zeigt, was in diesen Zeiten an guter Energie passieren kann, um ein Gegengewicht. Und das ist ja nun mal Oskar Schindler, ist ja nun mal einer derjenigen, die da unglaublich wichtig waren und weiß nicht, wie viele Leben gerettet haben. Also demnächst bei uns auf dem Programm Schindlers Liste schauen und ich muss sagen, sowas macht mich stolz, eine Generation zu sehen und gar nicht irgendwie nur wegen meines Sohnes, sondern auf diese Kids zu gucken und sagen, geil, wir sind hier gerade in einem Viertel, wo wir und andere Eltern es irgendwie schaffen, Kids so Werte zu vermitteln, dass sie von alleine sagen, wir möchten gerne auf einer Geburtstagsparty Schindlers Liste sehen, um was zu lernen.
Ey, dieser Abspann bei Schindlers Liste, wo die Schindlerjuden auf dem Friedhof.
Ich weiß gar nicht mehr, wie viele sind das überhaupt gewesen.
Ich weiß, Digga, da siehst du diese. Ich guck.
Ich habe ihn auch lange nicht mehr gesehen.
Ich schlag ja auch regelmäßig jetzt, während ich das Buch lese, diese Leute nach, wie die aussahen, was sie. Manchmal will man auch Spoiler haben, haben sie überlebt.
Oder wie die Stolpersteine, wo ich auch immer mir das durchlese und was steht da drauf.
Digga, es ist alles ein Schicksal. Ne? Und es gab dann überall an diesen Flüchtlingspunkten auch, wo die Exilanten durch sind, haben sie dann in so Häuserwände so Zettel versteckt. Und ey, ich bin die und die und ich gehe da und da hin und ich suche den und den. Ja. Digga, es ist so crazy. Also gibt's die Formulierung, ein Schicksal auf einem kleinen flatternden Zettel. Und ja ich wie gesagt, ich denke, ich gucke halt gerade diese Welt an und diese Gesellschaft und denk so, am Ende ist doch das Großartigste auf der Welt Menschlichkeit. Ne? Und nicht nur an sich zu denken und andere zu retten und anderen zu helfen. Und es ist so, ja, und dann siehst du diesen Wohlstandshass, weißt du, und der irgendwie gerade so die Menschen auseinandertreibt an allen Ecken und Enden und denkst so, Leute, es ist, als wenn die Menschheit diesen Loop braucht, weißt du? Also, es geht uns gut.
Ja.
Wir werden, uns wird langweilig und wir fangen an, uns irgendwie Drama zu suchen. Feindbilder und andere, die mehr haben und was auch immer und andere, die zu anders sind und keine Ahnung. Und dann geht es, weil selbst den Ärmsten der Armen gerade geht es einfach besser als den Reichsten vor 100 Jahren. So, also nicht den Ärmsten der Armen, wenn du ein Obdachloser auf der Straße bist, ist es was anderes. Das möchte ich überhaupt nicht. Aber wenn du ein Mensch bist, der in mehr oder weniger prekären Lebensumständen lebt, hast du meistens trotzdem eine Wohnung über dem Kopf und fließend Wasser und so weiter. Und das ist halt nicht vergleichbar mit dem, wie es vor 100 Jahren oder vor 150 Jahren war. Und ich habe einfach das Gefühl, dass der Mensch diesen Loop braucht. Also, weißt du, es ist alles stellt sich gerade wieder so auf, dass es den nächsten großen Bang gibt. So gibt es ja auch hier und da schon. Und dann wird es wieder unfassbares Leid geben. So fühlt es sich an gerade bei mir.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Digitalisierung und Globalisierung, das Internet, was, wo man am Anfang dachte, das ist nur, macht nur was Gutes, dass das so ein bisschen die Frequenz erhöht hat. Ne? Also weil einfach alles schneller ist. So, ich hab das Gefühl, dass dieses Auf und Ab irgendwie schneller ist. Es ist vielleicht nur eine Wahrnehmung, aber ich habe das Gefühl, dass Sachen, die früher Jahrzehnte sich auf und abgebaut haben, das inzwischen in Wochen machen.
Das Internet und die Art und Weise, wie wir konsumieren, wie unsere Kinder konsumieren, ist mittlerweile so gefährlich. Und ich sag dir auch warum. Also es gibt ja am Ende doch immer Fakten, ne? Heute geht es nicht mehr um Fakten.
Oder alternative Fakten.
Genau. Viele, ne? So, ja, also es geht heute darum, ein Reel, auch ein politisches Reel, klickt sich super, nicht weil es überzeugende Fakten hat, sondern weil es geil emotionalisiert.
Also es ist reißerisch, das ist die TikTok ist die Bildzeitung von heute. Genau. Eigentlich. Also das, was vor 10 Jahren die Bildzeitung gemacht hat, oder so. Vor 20. Machen jetzt politische Reels auf TikTok.
Und die Leute sind halt so schnell darin, auch einfach total verkürzte Wahrheiten und total verkürzte Sachverhalte einfach in der auswendig mittlerweile gelernten Zeitspanne von 30 Sekunden. Ah, okay, krass.
Ja, vor allen Dingen kommt das, habe ich manchmal das Gefühl, darauf an, was du als erstes siehst. Genau. Also wenn du als erstes jetzt das katastrophale Reel aus Gaza siehst, dann schlägst du dich auf die Seite. Wenn du als erstes leidende Kinder und irgendwelche Katastrophen siehst aus Israel, schlägst du dich auf die Seite. Ich habe das Gefühl, das passiert so unglaublich schnell, weil man gar nicht mehr von alleine oder dass ganz viele Leute gar nicht mehr schauen, warte, ich muss mal kurz die Sache beleuchten,
ja,
recherchieren, mir verschiedene Seiten anschauen. Und das, was dich zuerst trifft,
ja, und es ist
ergreifst
halt,
du sofort Partei.
Die Probleme der Welt sind halt auch irgendwie eine Hype-Frage geworden. Ne? Also leider Gottes haben die Frauen und die Situation der Frauen in Afghanistan gerade kein Hype. Dabei ist es so furchtbar wie ewig nicht. Ne? Ja. Also, dürfen nicht zur Schule, dürfen keine Ausbildung, gar nichts. So. Und das Thema,
was völlig maskiert ist von anderen Problemen, die gerade, sagen wir mal so, die gerade mehr klicken.
Genau, ja, ne? Und das ist halt.
Weil das war ein kurzer Aufreger, aber.
Genau, dass die da, die Amis abgehauen sind, die Flugzeuge, wo die Leute sich dran festhalten, das waren geile Bilder. Genau,
aber eigentlich redet keiner jetzt mehr drüber.
Na, aber seitdem,
aber, was ist. Aber es ist nicht besser geworden.
Was Nein. ist schon passiert? Es ist schlechter geworden, ja, verstehst genau. du? Und, ja, das ist einfach, ey, was soll man sagen? Es ist einfach wirklich. Alles wird so verkürzt dargestellt und nicht mehr sachlich bearbeitet und die besten Demagogen, die besten Lügner und die besten Leute, die auf den Busch klopfen können, die sind irgendwie, denen wird zugehört. Also auch Donald Trump jetzt bei der Diskussion.
Das ist tatsächlich ein Thema auf meinem Zettel.
Der hat, US-Wahl. Ja, nur, also, der hat ja so viel, also jetzt mal Biden beiseite und so, ne? Aber ein Präsidentschaftskandidat, der einfach offensichtlich lügt und die Leute sitzen da am Fernseher und denken, naja, das ist halt Donald Trump, der lügt halt auch mal. Und man denkt so, ey, ja, ja. Der will Präsident der mächtigsten Nation dieser Welt werden und alle sagen, ja, der ist halt so.
Ja, und da vor allen Dingen, also was so krass ist, dass der Supreme Court tatsächlich jetzt ja entschieden hat, dass auch offizielle Handlungen von Trump ab jetzt und in Zukunft unter Immunität gestellt werden und er sich, wird's absurd, sollte er Präsident werden, kann er die laufenden Verfahren, die sich jetzt noch verzögern, kann er sich selber dafür begnadigen.
Ja.
Und das ist der Moment, wo aus Demokratie Autokratie wird und
weißt du,
die Demokratie abgeschafft werden sein wird. Ist genau. Das eine richtige Zeitform?
Abgeschafft sein wird.
Und das ist, finde ich so crazy. Und klar, Biden, anderes Thema. Vor 4 Jahren, muss ich auch sagen, habe ich auch da gesagt, so, okay, irgendwie, der macht noch einen ganz guten Eindruck. Inzwischen macht es mir eher Sorge, weil er, ich möchte ihn eher in die Hand nehmen und über die Straße führen.
Weißt du, was
egal, halt, was er sagt, habe ich das Gefühl, da frage ich mich, da sagt, es ist so respektlos. Ja? Ich möchte keinem alten Menschen respektlos gegenüberstehen.
Weil du bist ja selber auch schon genau. ein bisschen älter.
Aber du weißt, was ich meine. Ich schaue mir den an und da sehe so viel Hilflosigkeit, wo ich mir frage, kann der noch Präsident sein? Und ich habe natürlich auch nur den medialen Eindruck. Ich kann mir darüber kein wirkliches Bild machen.
Also
der Eindruck ist kein guter.
Ich glaube definitiv, dass der eigentlich kein Präsidentschaftskandidat sein sollte. Auf der anderen Seite müssen wir uns doch einer Sache bewusst sein. Es geht nicht am Ende nur um den Typen, der Präsident ist, sondern es geht um die Leute, die er um sich geschart hat. Ne? Und gerade mit den beiden
Nomics. Trotzdem hat der Präsident in Amerika, hat ja nochmal so einen anderen Impact gefühlsmäßig.
Genau, ich will nur sagen,
deutscher Bundeskanzler.
Ich traue dem trotzdem deutlich mehr.
Ich wollte gerade nicht sagen, dann doch lieber Trump. Also ja. Komm, also das ist nicht
und
mein Punkt.
Es ist halt einfach, die haben jetzt irgendwie eine Erhebung gemacht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Trump gewählt wird. Ich weiß nicht, ob das die Times war, irgendein Dings.
Im Moment glaube ich erschreckend hoch, ne?
2/3. Mhm. Also die Wahrscheinlichkeit ist 2/3, dass er.
Das ist Wahnsinn, Alter, Wahnsinn.
Und da muss man halt sagen, so, Digi, was erwartet die Welt? Ne? Der baut ja auch seinen Apparat gerade um. Letztes Mal ist er in dieses alte Establishment gefallen.
Ja.
Musste auf Leute zurückgreifen, die halt irgendwie ein bisschen das größere Bild sehen und so. Und jetzt arbeitet er und seine Leute schon seit Monaten oder seit Jahren daran, dass sie halt wirklich das System auf den Kopf stellen. Die wollen 50.000 Beamte entlassen, die wollen ihre eigenen Leute einsetzen und boah, Dicker, es ist echt wirklich, ne?
Es ist eine Demokratieabschaffung in Planung.
Ja. Und das ist einfach, das ist auch wieder ein Puzzleteil, was die Weltsituation nicht leichter macht. Und am Ende werden wir, glaube ich, auf einen großen Bang hinauslaufen.
Was ich ganz interessant
finde. Klingt jetzt sehr negativ, ne? Wir müssen gleich mal auch positiv reden. Es ist wirklich, ich ziehe mich gerade selber mit runter. Du merkst schon hier meine Körper.
Ich muss tatsächlich allerdings sagen, und da habe ich jetzt ein paar Sachen schon drüber gelesen, dass viele Politikexperten es einschätzen, dass die Weltsituation, wenn wir jetzt mal über den klassischen West-Ost-Konflikt, also Kalter Krieg, also um es beim Namen zu Russland, USA, wenn wir darüber sprechen, dass viele denken, dass unter Trump das eine stabilere Situation ist.
Echt?
Ja, weil Trump und Putin sich viel dicker sind und wissen, dass sie mehr voneinander haben, wenn sie zusammenarbeiten.
Aber was bedeutet das? Also dann in der Praxis?
Ich weiß nicht, was das bedeutet in der Praxis, aber ja, also es war ja schon zu Zeiten, wo in den 4 Jahren, wo Trump am Start war, haben sich Russland und USA mehr angenähert als davor.
Naja, also
und damit will ich gerade nicht sagen, komm Leute, das ist wirklich eine ganz tolle Lösung. Aber das ist so absurd, dass neben all den Absurditäten viele Experten einschätzen, dass, was diesen Punkt angeht, dass die Welt ein Stück sicherer machen wird.
Naja, also was bedeutet das, dass die beiden sich dicke sind? Ne? Trump kommt an die Macht und wird wahrscheinlich dann die Ukraine dazu auffordern, irgendwelche Friedensbedingungen anzunehmen, die halt einfach nur ein diktierter Frieden sind, und wird drohen mit damit, dass man ihnen die Unterstützung entzieht. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Es gibt ja auch verschiedene Interessen. Ne? Du hast ja die amerikanischen Interessen, du hast natürlich auch irgendwie europäische Interessen, die ja nicht, besonders in letzter Zeit, nicht mehr immer deckungsgleich sind. Und keine Ahnung, ob das für Europa cool ist, wenn Putin dann mehr oder weniger, auch wenn es lange gedauert hat, über 2 Jahre erfolgreich ist sozusagen mit seinem Vorhaben. Ich weiß es nicht, ne? Und man muss auch nicht gut und böse immer so klar definieren. Am Ende des Tages sind es so Umwälzungen, die über viele Jahre stattfinden, die irgendwann so eine Dynamik aufnehmen, dass du gar nicht mehr sagen kannst, wer das am Ende wie ausgelöst hat.
Du, ganz ehrlich, für mich sind so viele von diesen Konflikten 50 Shades of Böse. Ich unterscheide da gar nicht mehr zwischen Gut und Böse. Also ja. Es ist für mich, es ist wie so häufig die Wahl zwischen den zwei Übeln, sowas ist das Kleinere. Ne? Aber es tut mir auch voll leid, wenn ich dich jetzt runterziehe.
Nee, ich
muss
angefangen.
Aber dazu sagen, weil ganz kurz, so, was die Amis angeht, wo du sagst, es ist ja nicht nur der Präsident, Aber mein letzter Gedanke dazu ganz kurz, dass es in USA halt so ganz krass ist, dass die maßgeblich sich diese, so einen starken Führer, die wollen Charakter, die wählen ja maßgeblich irgendwie eine Person, auch wenn es nicht nur die eine Person ist, die an der Macht ist. Und deshalb glaube ich tatsächlich, wenn sich so eine Michelle Obama hinstellen würde oder sogar ein Dwayne Johnson. Weißt, was ich meine?
I love the troops.
Ja, aber du weißt, was ich meine.
100%.
Also, die wollen Helden.
Ja, und ich, so. das ist eine Sache, von der ich auch überzeugt bin. Wenn Michelle Obama jetzt sagen würde, I'll do it, die würde erdrutschartig gewinnen. Das ist die Frau von Barack Obama. Das ist einfach.
Und ich hoffe ja nach wie vor, dass ein Wunder passiert und sie das macht, weil sie denkt.
Sie will ja nicht.
Ich weiß, sie will ja nicht, aber sie soll.
Bitte mach es.
Es ist so schade, ja.
Ja, sie will das nicht machen und das ist halt auch ein bisschen das Problem, ne? In Ermangelung an Alternativen, ne? Diese Kamala Harris ist auch nicht so beliebt, hat sich auch nicht so beliebt gemacht. Biden hat sie natürlich auch immer die bisschen die unpopulären Themen sozusagen bearbeiten lassen. Keine Ahnung. Ey, wir werden sehen, was uns erwartet.
Ich bin mir leider ganz sicher, dass Trump es machen wird.
Das war's?
Ich bin mir leider ganz sicher, dass Trump es machen wird.
Ich glaube auch. Ich glaube auch. Ja. Und ein Stück weit, und das hatte ich beim letzten Mal schon, denke ich dann manchmal, fuck it, okay, komm, ich will sehen.
Ich bin ja im September in den USA für drei Wochen auf Tour und ich denke, wir werden da vom Wahlkampf viel mitbekommen vor Ort. Ja. So, auch von den Leuten, wie sie diskutieren. Ich werde mich aus Diskussionen raushalten, wenn ich da bin, aber ich werde viel zuhören.
Bro, solltest du auch, ne? Es ist ja auch wie überall in den USA noch einmal Dollar. Es ist einfach so aufgeheizt. Du kannst gar nicht mehr diskutieren.
Nein, das ist auch tatsächlich eine Sache, die ich gelernt habe, schon auf Tour, wenn du mit Amis auf Tour bist. Ich lasse sowas aus, wie ich diskutiere mit denen nicht über Todesstrafe, nicht über Gott und nicht über Kriege im Orient.
Ja.
Und auch nicht über die Präsidentenfrage. Das lasse ich einfach.
Und das gibt es in einigen Ländern. Ne? Ja. Also da weiß ich auch, wovon ich rede.
Weil es bringt nichts. Ich nehme die Leute dann, ich nehme mir das Gute von den Leuten und komme mit denen gut klar und sage, ey.
Du machst das einfach nur, du zerreißt Brücken, die trotzdem irgendwie im Persönlichen eigentlich da sind.
Genau.
Ja, Digga, also ey, wieder mal richtig so ein Swiss und Harms Emo-Start hingelegt.
Ja,
es ist wahrscheinlich
die Folge 13.
Es ist die Folge 13.
Bist du abergläubisch? Sprechen wir mal über die 13. Hast du Ticks oder mal gehabt oder so Sachen, so wo man so Dinge, die man tut, wo man sagt, wenn ich das nicht mache, passiert was Schlimmes oder ich muss hier toi 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 sagen und dreimal über die Schulter spucken, sonst wird das Konzert scheiße. Oder wenn ich mit dem linken Fuß aufgestanden bin, wenn eine schwarze Katze über den Weg läuft, keine Ahnung. Hast du so Sachen?
Ich hatte tatsächlich als Kind eine Zeit lang den Tick, dass ich immer auf die Ritzen zwischen den Steinen treten musste. Kennst du das?
Ich kenne das, dass man nicht auf die Ritzen...
Ich hatte immer, man muss auf die Ritzen treten.
Ja. Nur tote Fische schwimmen gegen den Strom. mit dem Strom. Sorry, jetzt habe ich sogar Sprichwort verkackt. Ja, genau.
Das war ansonsten, versuche ich dich sehr abergläubisch. Bist du abergläubisch?
Nee, also ich bin von Überzeugung aus überhaupt nicht abergläubisch, aber ich erwische mich manchmal bei ein paar Sachen, wo ich dann doch so Sachen mache, wo ich denke so, und als Kind hatte ich auch so Sachen, wie so fast so Ticks, dass ich den Lichtschalter immer dreimal an- und ausmachen musste.
Ich glaube,
das
ist auch normal.
Sonst passiert was Schlimmes.
Yeah,
oder meine Sachen, wenn ich ausgezogen habe und ins Bett gegangen bin, meine Sachen ganz bestimmt stapeln musste, sonst bekomme ich schlimme Träume oder so. Also so blöde kleine Ticks.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Aber ich bin nicht abergläubisch. Aber ich tue doch manchmal Sachen. Ich sag so, das muss ich jetzt, keine Ahnung. Es sind so ganz doofe Sachen, wie was die Eltern immer sagen, fahr vorsichtig. Und ich sag meinem Sohn sowas inzwischen auch, der steigt aufs Fahrrad. Und wenn ich das Gefühl habe, ich sag nicht, fahr vorsichtig.
Dann hast du es nicht gesagt.
Dann habe ich nicht gesagt. Und als ob ich ihm das sagen müsste, damit ihm das einfällt. Also, ne? Das sind so, obwohl ich eigentlich weiß, dass es Quatsch ist. Ich glaube nicht daran, dass irgendwie dann mich der Aberglauben Gott bestraft, weil ich jetzt was nicht gemacht oder gesagt habe.
Digga, gut, dass du den ins Spiel bringst, den Aberglauben Gott, Alter.
Ja.
Den sollte man nicht
ketzerisch... Es gibt nur einen Gott, den Aberglauben
Gott. Den Aberglauben Gott, ja.
Ja.
Aber es ist eigentlich ein schönes Wort, weil Aberglauben ist auch, widerspricht auch Glauben an sich.
Ja.
Ist ganz schön. Ey, nee, ich versuche mich auch von sowas wirklich, es gibt ja dieses Zitat, ne? Probleme sind wie ein kleiner, hässlicher, dreibeiniger Hund. Die kommt zu dem, der sich mit ihm befasst und den Hund streichelt.
Ich kenne auch noch, Probleme sind wie Nudeln. Man macht sich immer zu viele.
Ja, so. Ja. Und das ist so, genau, also
Also es gibt keine aktiven Sachen, wo du sagst, oder du willst es nicht erzählen, du wirst so rot gerade und
Nee, ich glaube, man muss sich davon einfach auch immer ein bisschen wegerziehen, weißt du? Also natürlich hat, ich glaube, jeder hat mal den, oh, ist das heute gut? Oh, nee, und irgendwie habe ich schon so ein Gefühl dabei und so. Man muss sich genau dann sagen, scheiß mal drauf, ich mache das jetzt einfach so. Und ja. Meistens ist es ja genauso, dass einfach am Ende auch das vergessen hast, dass du Bedenken hattest, weil es einfach alles gut gegangen ist. Was ich tatsächlich... Und das merke ich auch immer wieder, habe ich jetzt auch gemerkt, ich hasse Fliegen.
Oh, Alter.
Ich hasse Fliegen und ich will ja jetzt...
ich auch.
Und ich habe irgendwie auch diesen komischen Film, dass
hast
ich...
Würdest du sagen, du hast Angst? Oder?
Ja,
weil ich habe Angst.
Also ich habe noch nie einen Flug nicht angetreten, weil ich irgendwie Angst hatte.
Ich auch nicht, aber ich habe Schiss.
Und aber ich bin wirklich und...
ich kann es nicht ohne... Also ich nehme ja keine Drogen, weißt du, außer da. Ich kann nicht, ich kann nicht ohne mir da so wirklich so Beruhigungsscheiß einzuwerfen, den ich mir verschreiben lasse.
Was nimmst du dann da?
Will ich jetzt hier nicht sagen, da bist du ganz schnell irgendwo, da sagen die Leute, ah, hier, guck mal, das und das. Aber ich habe mir was, erzähle ich dir später, aber ich habe tatsächlich mir was verschreiben lassen, dass ich fliegen kann. Dass ich Crazy. Dann nicht durchdrehe.
Also ich habe das nicht, aber, und das ist eine, das ist wahrscheinlich eine absurde Überlegung, das können die Leute ja auch mal in den Kommentaren sagen. Wenn ich zum Beispiel über See fliege, dann bin ich die ganze Zeit so, du siehst dann ja das Flugzeug so im Dings auf dem kleinen Bildschirm.
Ja, ich auch.
Sobald
ich
es gucke. Übers Meer geht, denke ich so, oh mein Gott, jetzt, dann bin ich in extra Alert, weil ich so denke, wenn jetzt was passiert, krasse Turbulenzen oder man notlanden muss, weil irgendwas, also, ne, du hast dann ja, du fliegst dann da oben über Grönland meistens doch und dann kommt ja so ein Stück, wo du merkst so, ey, das nächste Festland ist einfach in jede Richtung.
Mir geht's besser über dem Wasser, weil ich denke, die Chance zu überleben ist größer, als in der Stadt abzustürzen.
Im Ernst?
Denke ich, weiß nicht, ob das stimmt.
Ich denke halt immer so, ey, der nächste Flughafen ist, Digga, der ist am Arsch der Heide. Das heißt, wenn etwas ist, keine Ahnung, da musst du wassern, funktioniert das? Wassern? Ich höre immer nur von Flugzeugen, die, wenn sie wassern müssen, irgendwie auseinanderbrechen. Aber ich will damit nur sagen, ich bin da auf jeden Fall sehr unentspannt. Und auch wenn Turbulenzen sind. Und ich habe letztens auch gelesen, dass...
Aber das ist ja kein Aberglaube, das ist ja eigentlich eher eine berechtigte Angst, weil die Dinger können nun mal runterfallen.
Genau, was aber im Vergleich, also wenn ich jetzt in mein
Statistisch
Auto...
Statistisch weiß ich, ich weiß.
Ich steige in mein Auto und das mache ich seit vielen Jahren und fahre und ich fahre zum Teil wirklich, auch jetzt in der Türkei, ich fahre nicht...
Aber es ist die Illusion der Kontrolle, weil du selbst am Steuer
sitzt, genau.
Auch wenn die alle reinfahren
können. Ich sitze am Steuer und ich habe das Gefühl, ich habe das im Griff und die Wahrscheinlichkeit ist natürlich viel höher, als mit dem Flugzeug abzustürzen.
Ja.
Ja, und da habe ich aber letztens auch so Bilder gesehen von so ein Flugzeug, was irgendwie über dem Atlantik krasse, es gibt jetzt immer mehr diese Klarwetter-Turbulenzen.
Letzte Woche diese Turbulenzen, ja.
Boah, und dann sind sie gleich irgendwo beim ersten Flughafen in Mexiko gelandet und dann siehst du da dieses zerrüttete Flugzeug und du
drin, ey, die Sitze auseinandergerissen.
Du hast ja so. Bestimmt selber auch schon mal Turbulenzen mitbekommen und du weißt, wie das schon ruckelt und dann siehst du dieses Flugzeug auseinandergepflückt innen und denkst so, ey, wie muss das gewackelt haben?
Ich habe bei den schlimmsten Turbulenzen, die ich mal erlebt habe, habe ich danach einen Flugbegleiter, der stand, gefragt, meine ich, ganz kurz mal so für mich, ich hatte Todesangst auf einer Skala von 1 bis 10, was waren das? Ja. Also so eine 5. Aber ich dachte so. Und ich so, hatten Sie Angst? Und er so, nee, die Dinge, ich weiß, die Flugzeuge können das ab, das ist dann kurz mal unangenehm, aber nein.
Ey.
Und das sagt auch mein Freund Johannes, mein Kindergartenfreund, mein allerältester, schönen Gruß an der Stelle, du hört das ja auch gern. Der ist Pilot geworden, Langstreckenpilot.
Ah, okay.
Und der inzwischen fliegt der Cargo.
Ja.
Und der sagt auch, ey, was die Viecher ab können. Und Turbulenzen sind halt diese Winde, die von unten nach oben gehen. Ganz, ganz viel.
Ja. Ne?
Und die auch mehr werden durch den Klimawandel. Aber, ja, sorry, ich habe dich unterbrochen jetzt gerade mit, aber das macht mich auch völlig kirre, fliegen.
Es ist einfach, ne, sobald du merkst, es geht so, wird ruckelig, bin ich unentspannt. Ich kann auch zum Beispiel einen Film gucken, voll entspannt. Und dann geht das los, ich kann mich nicht mehr auf diesen Film konzentrieren. Ich mache dann meistens auch aus und denke so, ich muss das jetzt irgendwie aussitzen.
Mir helfen Ohrstöpsel, weil die alles leiser machen. Das heißt, ich finde allein die Geräusche, die schon so im Flugzeug sind, bedrohlich.
Ja.
Und wenn dann die Turbulenzen kommen und dann vielleicht sogar noch jemand reagiert, das muss nur ein Kind schreien, das macht was mit mir. Ne? Also das macht ja, Panik wird ja viel auch ausgelöst durch sowas wie bestimmte Hilfeschreifrequenzen.
Ja, ja.
Und das macht was mit deinem Hormonlevel. Und wenn ich mir diese so Oropax wirklich tief rein, habe ich den ganzen Flug durch,
höre
halt viel weniger. Muss mal probieren.
Ich
schotte mich dadurch ein bisschen ab.
Ich habe tatsächlich letztes Jahr, als ich aus der Türkei zurückgeflogen bin, im Januar, es war auch super Wetter. Und dieser Flug hat, der sagt schon, bei der, das nervt dann ja, ne? Du standst, wir saßen, glaube ich, noch anderthalb Stunden im Flugzeug.
Guckst du auch immer Wetter vorher?
Nee, das nicht.
Ich so guck immer Wetter.
Ey, es war anderthalb Stunden, warten wir, dann bist du in der Flugschleife und er sagt schon so, auch genervt, merkst du so, weil er auch warten muss. Ja, es wird auch ein bisschen ruckeliger Flug. Ah. Digga, und du sitzt ja mit Kindern immer hinten.
Das ist so toll.
Immer hinten. Da, wo sie alle Kinder packen, sie ja immer so, ey, nervt euch mal gegenseitig. Ey, und dann hat das derbe geruckelt, Digga, und dann sitzt,
die ganze Zeit das, oder nur Start und Landung?
Nee, also oben hat es echt so, gab's zwei, drei längere Episoden von so Viertelstunde, 20 Minuten.
Das ist so lang.
Wo es echt, Digga, abging, ne? Und dann die Kinder alle am Schreien. Meine Tochter nicht am Schreien, aber am Nörgeln. So voll meckermäßig. Und neben mir so eine ältere türkische Dame mit Kopftuch, die anfängt zu beten. Digga. Weißt du?
Das macht was mit einem. So, im Schützengraben gibt es keine Atheisten.
Sie so, Allah. Und ich denke so, nein, fuck, Alter, die spürt das auch. So, weißt du so? Und dann auch so ein Typ, der so an seinem Testpick so, weißt du, so rumspielt. Und ich denke so, fuck, Mann. Und es ist genau wie du sagst, da entsteht dann so eine Drohkulisse, die nochmal was anderes ist. Ich gucke dann natürlich immer, eine Sache, die ich immer mache, ich gucke immer zu den Flugbegleitern.
Ja, ich auch. Die wir aber übrigens darauf trainiert werden. Ein guter Freund von mir ist Flugbegleiter bei der Lufthansa.
Ja.
Liebe Grüße an Tom. Und die werden auch darauf trainiert, mit diesem Ausdruck einer zufriedenen Hindu-Kuh dort zu sitzen.
Ja,
aber
ich glaube aber,
ja,
wenn es richtig die Scheiße am Dampfen ist, dann bist du halt am Ende trotzdem Mensch, wenn du als Flugbegleiter denkst, Digga, die Scheiße hier könnte
schiefgehen. Ein bisschen Menschenkenntnis.
Ich erinnere mich, das war der schlimmste Flug meines Lebens. Da war ich 16, war in den USA alleine und bin, ich weiß nicht, kennst du die Inlandsflüge in den USA? Kennst du bestimmt.
Ja, ja, also auch Südamerika und
Digga,
so. Wir sind ja auf Tour, fliegen wir.
Was für immer schätterige Maschinen du da zum Teil betrittst. Und dann fliegen wir mit United Airlines, fliege ich von Washington nach Seattle. Digga, und es war schon Nacht.
Das ist einmal quer durch, ne?
Ja, und es hat
von rechts nach links,
so krass. Digga, es war crazy. Also richtig hoch, runter, so echt so mehrere 20 Meter gefallen und so. Und ich musste so derbe pissen, Digga. Und denke irgendwann, ich so, ich halte es nicht mehr aus. Stehe auf und will zu den Toiletten gehen. Und auf einmal steht da die Flugbegleiterin, so eine richtig taffe Afroamerikanerin, steht so in der Tür, hält sich fest und schreit mich an, Digga. Sit down, this is an emergency case. Und ich so, Digga, ey, ich saß so schnell wieder in meinem Sitz.
Ja, du brichst dir schnell alle Knochen, wenn du nicht angeschnallt bist.
Ey, und ich dachte, allein dieses, this is an emergency
case. Das willst du nicht hören.
Ich war so,
Dinge, die du nicht hören willst.
Fuck. Deswegen, also, da bin ich nicht abergläubisch, aber ich freue mich zum Beispiel auch immer, wenn ich ins Flugzeug reinkomme und die Crew von Stewarden und Stewardessen sieht nett aus. Und man hat das Gefühl, so, das sind irgendwie seriöse Leute.
Du fühlst dich gut aufgehoben. Das ist so wie, keine Ahnung, kommst in eine Arztpraxis und wenn da die Kittel weiß und sauber sind und die sehen gepflegt aus und da sind keine Blutspritzer dran und die Leute sind besoffen. Ich übertreibe jetzt, ne?
Ja, ja.
Du hast gleich das Gefühl, hier geht's dir gut.
Mhm.
Und dann siehst du, das sind da wie so ein bisschen so Halbgötter manchmal. Du kommst selbst, wenn du Angst hast in der Arztpraxis vor so einem kleinen Eingriff und da sitzt nur die junge Dame irgendwie an der Rezeption, noch super jung und ist halt irgendwie in ihrer Ausbildung, die hat so einen Halbgottstatus für mich immer, weil die gibt dir ein Gefühl der Sicherheit. Genau. Und dann hast du so einen Eingriff, gehst raus, so, keine Ahnung, Leberfleck wegmachen oder so, was heißt, gehst raus und dann steht die dann so mit ihren Freundinnen dann kurz hinter der Arztpraxis in normalen Klamotten und raucht und sie unterhalten sich so voll asozial und denkst so, ah, alles klar, okay, sind auch nur Menschen, aber in dem Moment so ein sicherer Flugbegleiter oder so eine Flugbegleiterin, die geben dir ein gutes Gefühl.
Genau wie Ärzte, die scheiße sind. Also wenn so Ärzte so unkorrekt sind, ich meine, man muss ja auch verstehen, es ist immer wichtig, eine Distanz auch zu haben. Ne? Also wenn du bei jedem Patienten, der Krebs hat, den du behandeln musst, irgendwie mitweinst und so, zerbrichst du natürlich an deinem Job. Aber so ein Grundverständnis für die Situation und für das Machtgefälle, was natürlich, wie du sagst, ne, also du bist der Arzt und da kommt jemand, der um sein Leben bangt oder Angst hat und da nicht einen gewissen sensiblen Umgang mit zu haben, das erlebt man natürlich auch. Ja, Digga, das...
Es gibt selten Momente, wo ich eine urige Arztpraxis, wo es nicht so läuft, wie du erwartest, mal lustig finde. Und das ist die Tierarztpraxis St. Pauli. Da ist wirklich Know-how, aber das ist Rock'n'Roll. Du kommst rein, dich kläfft erstmal so eine kleine Chihuahua-Töle an von der Ärztin, die da aufpasst. So, dann musst du erstmal dich drum herum arbeiten, dass die dich hinsetzen lässt. Es riecht da drin nach Rauch und es steht Rauch in der Luft, weil sie raucht halt die ganze Zeit.
Ah, stabil, ja.
Sie ist selber Ärztin und arbeitet auch am Empfang. Kommt dann rein, spricht so einen hart russischen Akzent. Guten Morgen, was kann ich tun? Heute wieder Kater und mit Kippe in der Hand.
Sie so, Kater habe ich auch.
Kater, ja, mit Kippe in der Hand. Und ich so, ja, ich wollte einen Termin machen für Kastration und so.
Ne? Hast du eine Katze, ne?
Ja, drei Kater, drei polnische Straßenkater.
Oh mein Gott, Digga.
Straßenkater gerettet. Alle kastriert, so immer zu Dr. Wodka gebracht, so. Die ist total cool. So, aber du musst dich erstmal daran, also würde ich als Mensch da hingehen, würde ich sagen, Alter, ich lege mich dann nicht hin, aber die ist so cool mit den Tieren. Und die rafft das, die hat voll Know-how, aber die raucht halt ihre Kippen. Und die beste Situation, dann hole ich halt den unseren letzten Kater, der jüngste, tiefschwarz ist er, heißt Batman, hole ich ab nach der Kastration und dann sagt sie, willst du Eier mitnehmen? Und zeigt mir so ein kleines Glas. Ich so, nee, habe ich aufbewahrt. Manche Leute wollen sich hinstellen. Ich so, nee, kannst du wegpacken.
Aber die kannst du mir nächstes Mal mitbringen, ja. So ein paar Katereier im Schrank ist doch geil.
Ich habe mich auch irgendwie geärgert. Ich dachte, ach, eigentlich wäre es witzig gewesen, aber naja.
So, Digga, ich muss eine Sache hier kurz mal ansprechen, dass wir auch mal ein bisschen in die Zukunft gucken. Du hast eben eine Geschichte angedeutet, weil ich bin hier reingekommen und ich habe dich in verschwörerischer Zweisamkeit mit eurem Fotografen erwischt.
Lennart, ja.
Der mir auch einen Tick zu viel gegrinst hat. Was ist da los?
Naja, also... Du weißt ja, ich habe ja schon häufiger gesagt, dass ich finde, dass wir uns davon verabschieden müssen, dass es nur Beziehungsmodell A und B gibt, was uns angetrainiert wird. Man ist entweder halt verheiratet oder geschieden, genau. Sondern Lennart und ich sind halt in einer, nein, also Lennart ist noch hier, weil wir haben ja gestern Lord of Lost Video gedreht und da hat er auch mitgemacht beim Dreh und der ist jetzt noch hier und wir haben ja hier im Lost Place auch ein kleines Fotostudio, ein mobiles inzwischen, wo wir einfach so eine Fotowand runterlassen. Und ich mache mit Lennart gleich Fotos, weil ich habe das Gefühl, dass ich jetzt endlich mal mein Soloalbum, was ich seit vielen Jahren machen will, oder was heißt mein Solo, es gibt verschiedene Soloprojekte, die ich machen will. Ich will mal Liedermacher machen, ich will mal dies, mal wieder was, mal Englisch, Deutsch, keine Ahnung, mal was Instrumentales. Ich habe aber seit 3-4 Jahren ganz aktiv den Traum, ich möchte mal so ein richtiges 80er-Album machen.
Geil.
So volle Kanne.
Also, Synthi 3000?
Genau, nur Synthi. Also irgendwo zwischen 8-Bit, Arcade, Spielhalle, Stranger Things Soundtrack, um das mal für die neuere Generation zu erklären. Irgendwo zwischen Ur-Deepish Mode mit weirden Samples arbeiten und Modern Talking.
Aber selbst produzieren auch alles?
Ja, klar. Also selbst heißt in dem Fall, ich mache das mit Corwin.
Ja, ja. Corwin, bester Mann.
Und Mission mache ich mit Benny. Aber halt alles selber. Alles selber schreiben, alles selber produzieren. Geil. Und auch ohne eine Gitarre, ohne ja, ein ja. echtes Instrument außer meiner Stimme. Und
ach so, das wird jetzt als, okay, nee, als ja, erzähl weiter.
Genau, also einfach schlecht.
Authentisch.
Genau, nee, und da habe ich einfach tierisch Bock drauf. Oh, und Mann. Das Ding ist, wir haben halt mit Lord of Lost so einen Plan für die nächsten Jahre, trotz Pause, Live-Pause und so, wissen wir genau, was für Sachen wann rauskommen jetzt. Wir haben das jetzt durchgeplant bis 2029.
Krass.
Und da ist eigentlich kein Platz, sagen wir so, ich würde mich selber, Lord of Lost ist ja auch meins, ich würde mich damit kannibalisieren, wenn ich in dieser Lord of Lost Phase was Eigenes rausbringe.
Natürlich.
Deshalb will ich das vorher machen. Das heißt, ich möchte dieses Album jetzt fertig schreiben und produziert haben bis Ende September, dass man dann in die Post-Production geht und dass es im Ende Januar rauskommen kann. Yeah. So ist der Plan.
Yeah,
und mit Lennart mache ich gleich Fotos. Die werden auch maßgeblich, werden diese Fotos auch später total kaputt gemacht, weil ich gern so ein Neon
Crushed Look.
Neon irgendwas zwischen 100 Wasser und Neon Crushed Look haben will. Yeah. Genau so. Und, aber das machst du natürlich auf Basis von Fotos. Und ich brauche natürlich auch irgendwie ein paar Pressefotos. Also nicht, dass die Presse nochmal neue Fotos von mir bräuchte, da gibt es so viele, aber du weißt ja, wie es ist. Yeah. Jeder will ja dann neue Fotos.
Ja, ist ja auch gut, so ein fresh Start.
Und ich habe da auch gar nicht so, ich will da auch gar nicht so riesig auf die Kacke hauen. Also ich will nicht mal, dass das bei Mediamarkt steht oder so oder bei Amazon.
Boah, das ist ja heute auch so wichtig, ne, dass die einen bei Mediamarkt
stehen. Nein, du weißt, was ich meine. Yeah. Einigen ist das wichtig. Ich möchte es eigentlich, entweder mache ich es wirklich selber und das gibt es halt nur im eigenen Shop. Ich würde dann über auch Hamburg Records, wo wir auch ja den Lordshop haben, das machen.
Mit diesem unseriösen Manager-Typen, ne, der das macht.
Dieser Flo Schwarz, schöne Flo Grüße Schwarz, an der Stelle.
Ja, genau. Schmierige Grüße an Flo, Digga, geiler Typ.
Wenn ich einen Vertrag machen sollte mit einer Plattenfirma über ein Album, das war's. Ohne, dass ich garantiere, dass ich live spiele oder
ja,
ich
du musst das für mir mich was, machen. Du musst mir was zeigen, ich bin sehr gespannt, wie das klingt.
Kann ich so nächste Woche machen. Es ist gerade oder übernächste. Es ist gerade so völlig, völlig fresh. Die Idee ist schon lange da, aber ich ziehe da jetzt so durch die nächsten zwei Monate. Also ich sage, diese ganzen Song-Ideen, die rumliegen, die mache ich jetzt mal.
Sehr, sehr gut.
Hole ich in die Realität. Und da habe ich tierisch Bock drauf.
Bombe, Digga. Das freut mich sehr. Wirklich. Das habe ich ja auch gemacht und man entdeckt sich selber immer noch ganz neu und man lernt sich irgendwie anders kennen. Man bringt sich aus so befahrenen Wegen irgendwie ein bisschen selber raus und das ist geil.
Also, und man kann ohne schlechtes Gewissen die Messlatte wieder runterlegen, damit man sich später leichter wieder...
Ey, und es ist halt auch so ein erstes Album von etwas Neuem machen. Ist halt geil, weil du halt keine Ansprüche hast. Ne? Also man hat ja irgendwann irgendwie für seine Band oder für das Ding, was man schon länger macht, irgendwie so ein Gespür, ja, okay, das und das ist der Sound und das ist irgendwie, so klingen wir, das ist die Welt. Da noch nicht sicher zu sein, was die ist, finde ich ziemlich cool.
Ich bin mir inzwischen tatsächlich sicher und ich weiß auch nicht mal, ob das Leute wirklich richtig geil finden, das ist mir aber egal.
Wichtig ist, dass du
Spaß hast. Genau, ich habe daran richtig Spaß, weil ich weiß, ganz viele erwarten von Sachen, die ich mache, natürlich auch immer so ein gewisses Level an Darkness, das automatisch reinkommt durch meine Stimme, weil sie klingt, wie sie klingt. Aber im Moment ist es wirklich, es ist richtig so Wave.
Geil.
Ne? Also
ich will unbedingt was hören.
Das könnte auch ein Song von Sandra sein.
Oh, oder Sandra, so, liebe ich.
Weißt du, sowas.
Und geil.
Das macht einfach tierisch Spaß.
Bro.
Wann sehen wir uns das nächste Mal eigentlich?
Ich bin hier jetzt. Ich spiele immer mal wieder. Wann fährst du? Du hast jetzt eine Woche noch Dings und dann fahrt ihr weg gleich?
Ich bin... das erste, wo ich hinfahre, ist nach Sylt, weil ich im Pony gerne noch ein paar Lieder anstimmen möchte.
Natürlich, Digga.
Also ich fahre in einer Woche, ich fahre übers Wochenende jetzt kurz an die Ostsee, aber das ist nur so quasi Warm-up für die Sommerferien.
Ja.
Und dann fahre ich nächsten Freitag nach Sylt für sicherlich auch 10 Tage. Aber ich habe da, also wo ich auf Sylt bin, ist ein kleines Studio.
Ja, ist doch top.
Dann telefonieren wir einfach.
Ich habe ja auch mein Setup. Ich freue mich, von deinen Sylt-Erlebnissen zu hören, von der Party, die du da machst, die wird gigantisch.
Ja,
sein.
Oder du kommst mal einen Tag rum und wir gehen zusammen ins Pony.
Können wir auch überlegen.
Nee, also ernsthaft, wenn du Bock hast,
mal. Live-Pony-Podcast wäre doch geil.
Das wäre richtig witzig. Nee, aber ganz ernsthaft, ich bin jetzt 10 Tage da, falls du Bock hast, mal einen Tag vorbeizukommen, den Punkern Hallo zu sagen.
Geil.
Dann kommst du vorbei.
Bombe.
Geil.
Ja, Dicker. Viel Spaß mit den Fotos, Christian. Und
geil,
wir
danke.
Hören uns.
Bis
tschüss. Dann. Tschüss. Sind wirklich da. Komm nicht immer klar, Schalalala, was sie sagen ist immer wahr. Ja, das sind Swiss und Harms. Swiss und Harms.
Geschafft habt, dann kommt ihr in den Genuss dieser exklusiven Post-Credit-Scene, wie in jedem guten Marvel-Film. Lasst euch gesagt sein, wie immer freuen wir uns über eure Kommentare. Wenn ihr Themenvorschläge habt, zu denen ihr endlich gerne mal eloquent ausgeführt die Wahrheit hören möchtet von Werner und meiner Person, schreibt es in die Kommentare. Wir freuen uns über eine gute Bewertung bei Spotify und wir freuen uns auf die nächste Folge in 2 Wochen. Macht es gut, bleibt gesund, seid lieb zueinander, passt aufeinander auf. Bis dann, euer Christian.